先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club. Heute mit Judith Siegmund aus Stuttgart über Berlin hier angekommen. Wir freuen uns.
Ja, wir freuen uns auch, dass Sie da sind, dass Sie es geschafft haben. Ich möchte unsere heutige Gästin vorstellen. Professor Siegmund studierte Malerei und Grafik an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Sie ist gebürtige Rostockerin, wenn ich das richtig gelesen habe. Sie studierte dann weiter Kunst an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und dann Philosophie an der Freien Universität in Berlin und Potsdam, wo sie dann auch promoviert wurde, mit einem Thema Die Evidenz der Kunst, 2007 war das. Seit 2018 ist sie Professorin für Gegenwartsästhetik an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Ihre Forschungsschwerpunkte sind ästhetische Theorie, Kunstphilosophie und so weiter. Also da ist das ganze Spektrum bis zur Erkenntnistheorie und Phänomenologie. Und außerdem ist sie noch Konzeptkünstlerin, macht verschiedene Videoarbeiten, multimediale Installationen und dokumentarische Bücher zu den Themen Alltagsrassismus, Lebensbedingungen in innereuropäischen Grenzregionen, Armut, Konsum, zur Geschichte oder auch zur Prostitution. Also sozusagen, sie weiß auch, worüber sie redet heute Abend mit uns, ganz aus der Praxis. Das Buch, was wir heute im Mittelpunkt stehen haben, heißt Zweck und Zweckfreiheit zum Funktionswandel der Künste im 21. Jahrhundert und ist in einer Reihe erschienen, Ästhetiken X0 oder C0? X0. Das kann man immer nicht so richtig deuten. Beim Metzler Verlag und umfasst ca. 200 Seiten. Es sind 5 Kapitel gegliedert. Davon sind sozusagen 2/3 eine Auseinandersetzung mit kunstwissenschaftlichen und soziologischen und philosophischen Literatur zum Thema. Und ich fand, es war sehr stringent durchgearbeitet. Und Ziel ist, was ich so rausgelesen habe, der Zweckbegriff für die Kunst und den Kunstbegriff zu rehabilitieren. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist überhaupt so eine Rehabilitation des Zweckbegriffs nötig und wichtig für das Kunstverständnis, dann vor allen Dingen in Bezug auch auf das 21. Jahrhundert?
Ja, also ich freue mich auch, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und auch vielen Dank für Ihr Kommen. Warum ist der Zweckbegriff überhaupt interessant? Und dann kann ich vielleicht ein bisschen von einer Chronologie meiner eigenen gedanklichen Entwicklung erzählen. Mir ist aufgefallen, dass er in der ästhetischen Theorie, aber auch in vielen Diskursen um die Kunst herum, und da meine ich auch viel erstmal die bildende Kunst, aber man könnte es auch auf andere Künste erweitern, immer eine negative Konnotation besessen hat oder besitzt. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt meines Nachdenkens, weil nicht nur der Begriff des Zwecks war jetzt in meinem Fokus, ich habe jetzt nicht gesagt, das ist ein interessanter Begriff, muss ich mal drüber nachdenken, sondern er wurde immer oder wird immer im Zusammenhang gebraucht mit einer, könnte man sagen, Sonderstellung oder Sonderrolle der Künste oder der Kunst, philosophisch gesprochen, in der ästhetischen Theorie, aus der ich eben auch komme. Und dort ist quasi der Zweck immer die Folie, von der die Kunst abgesetzt werden muss. Und wenn man so ein bisschen recherchiert, dann merkt man gleich, dass er mit allem Möglichen gleichgesetzt wird. Zum Beispiel mit Kapitalismus, mit Profit, mit ökonomischen Kriterien, mit funktionalen Sachen, aber auch mit Rationalität. Und dann merkt man auf einmal, ups, jetzt bin ich in der Geschichte der Moderne. Und da spielt er eine durchweg negative Rolle, und zwar in der ästhetischen Theorie. Und
was meint nochmal negative Rolle? Was?
Das ist... Er wird pejorativ gebraucht als etwas, dem man entkommen muss. Und das hängt natürlich auch mit Kapitalismuskritik zusammen, mit Marxismus, mit allem Möglichen. Also das sind auch vielleicht auch sogar einerseits kontingente Theorieentwicklungen, die aber in anderen philosophischen Gebieten, zum Beispiel aristotelische Handlungstheorie oder so, da wird der Zweckbegriff irgendwie neutral benutzt als ein historischer Begriff. Aber in der ästhetischen Theorie im 20. Jahrhundert wurde er als Synonym für eine, sag ich mal, falsche Gesellschaft benutzt. Und eine weitere Beobachtung war, dass er mit vielen Begriffen gleichgesetzt wird. Also Funktion, Nutzen, Instrumentalisierung oder Instrumentalität und Zweck sind durchweg negativ erstmal konnotiert. Und mit dieser Beobachtung habe ich angefangen zu arbeiten. Und mit dem Denken oder mit der Erkenntnis, dass das zusammenhängt. Ja.
Also diese Analyse der Zweckrationalität und wie man sie verstehen kann, steht ja bei Ihnen, also die geht sehr lange und sehr intensiv und sie steht unter der Überschrift die Freiheit der Kunst, die Freiheit der Kunst von dieser Zweckrationalität sei so etwas wie ein Mythos. Das ist so eine Verherrlichung der Kunst. Kunst ist frei von allem, was irgendwie gesellschaftlich ist. Und mit dieser Opposition, die versuchen Sie aufzulösen. Warum? Ist es nicht schön, dass Kunst frei ist von egal, was man so als gesellschaftlich bezeichnet?
Doch, das verstehe ich. Also es gibt auch immer wieder die Identifikation mit dieser Freiheit. Es ist eigentlich ein wunderbares Angebot der Moderne, auch an die Künstlerinnen und Künstler übrigens, etwas Besonderes zu tun, etwas anderes zu erwarten und dennoch, also auch das für sich und die eigene Arbeit in Anspruch zu nehmen, aber auch, das kann auch ein Aufruf an die Politik sein, mehr Geld zu geben und so weiter. Also auf jeden Fall hat diese Freiheit viele Vorteile, aber dennoch bin ich irgendwie misstrauisch geworden und habe mich natürlich als Philosophin fragt man sich, wie ist das argumentiert? Und ich habe, also die Philosophie ist ja eigentlich ein systematisches Fach, wo man über den Nutzen von Begriffen heute auch nachdenkt. Aber ich habe eigentlich etwas im Laufe vielleicht der letzten Jahre auch angefangen, die Philosophie selbst als ein historisches Fach zu sehen, das sich auch immer im Verhältnis zu ihrer Gesellschaft entwickelt. Und dann kommt man auch eben auf solche Befunde wie, dass zum Beispiel in der Geschichte des Sozialismus die Kunst eine ganz andere Funktion bekommen hat und die Freiheit war im Kontext des Kalten Krieges auch gegen etwas gerichtet und nicht einfach nur so, wie es sich so erstmal darstellt in der Theoriebildung. Und dann fragt man sich als Philosophin, welche Rolle die ästhetische Theorie denn eingenommen hat, zum Beispiel in diesem Gesamtensemble.
Sie haben im Eingangsbereich sozusagen Ihre Argumentation, bevor Sie dann auf die Philosophen kommen und sie gut testen, also den Aristoteles und die Hannah Arendt und natürlich den Herrn Kant und dann kommt noch der Herr Dewey so als frischer Amerikaner rein. Also da wird sehr viel dann philosophisch Aufschlussreiches erzählt und ich will aber nochmal zu dem Anfangsmotiv zurückkommen, denn Sie haben am Anfang auch so eine kurze oder 10-seitige Passage drin über die Kunst der 70er Jahre, sage ich jetzt mal so, also über Künstler, die versucht haben, nicht mit der zweckfreien, reinen Kunst zu argumentieren, sondern sich gesellschaftlich Aufträge sozusagen, sich diesen zu assoziieren. Da fällt zum Beispiel der Name von Joseph Beuys, glaube ich, nicht, wenn ich richtig gelesen habe. Warum eigentlich nicht? Warum der nicht? Warum kommt der sozialistische Realismus nicht vor? Ich will jetzt nicht sagen, das ist ja ein philosophisches Buch, es ist kein Buch über die Kunst. Aber Sie sagen, der Anfangspunkt der Reflexion und auch der Verdacht, der sich so entwickelt hat, wie man Kunst zu denken habe, ja, der hat ja etwas damit zu tun, dass das auch irgendwo einengend, billigmachend ist, diese Zweckfreiheit der Kunst, wenn man sie einfach nur so behauptet.
Ja, mir fällt gerade ein sehr schönes Zitat von dem amerikanischen Philosophen Arthur Danto ein, das ist aber nicht in dem Buch, aber der vergleicht die Kunst mit einer Dame, die aufs Podest gehoben wird und die nur noch sozusagen das Zweckfreie machen darf. Sie wird eingesperrt und glorifiziert. Sie darf, er sagt, sticken, stricken und mal aquarellieren oder irgendwie so. Und das ist ja natürlich einfach Polemik, aber was er damit meint ist, wenn man ein Gebiet oder einen Bereich oder auch bestimmte Menschen, die da tätig sind, auszeichnet, dann beherrscht man sie durch diese Auszeichnung. Also es ist auch eine Hierarchie der Theorie über die Kunst, die sie sozusagen glorifiziert und gleichzeitig isoliert. Und ich glaube, in der Geschichte der Kunst, und da meinte ich eigentlich, die 70er Jahre sind auch drin, aber eigentlich bis heute gibt es immer Gruppen von Künstlern, die dagegen arbeiten. Also die versuchen, einen anderen Kunstbegriff zu entwerfen und ganz andere Ansprüche formulieren. Und das habe ich versucht in 6 Punkten systematisch darzustellen. Und die Begriffe habe ich genommen aus kunstnahen Diskursen. Also die Diskurse, die in der Kunst und um die Kunst herum geführt werden, sind nicht unbedingt die akademischen, philosophischen Diskurse. Und da war auch die Idee, Diskurse zusammenzuführen, also die Kunstdiskurse einzuspeisen in die Philosophie. Und was war die Frage, warum Josef Beuys nicht? Man hätte ihn auch nennen können, glaube ich. Es war eher eine zeitdiagnostische Zusammenfassung, wo heute auch Künstlerinnen stehen. Und jetzt wieder philosophisch gedacht, ist, glaube ich, ein Angemessenheitskriterium für eine Theorie ist, dass es nicht viele Beispiele gibt, die ihr widersprechen. Also man kann eine Theorie auch empirisch kritisieren, wenn man sieht, dass sie auf viele Fälle nicht zutrifft. Und damit will ich nicht sagen, dass ich jetzt eine grundsätzlich neue Definition anbieten möchte und universell damit alles wieder abdecke, sondern ich will einfach sagen, dass die Tatsache und das Beweisen, also das kann man anhand von Diskursen zeigen, dass die nicht zusammenpassen mit Definition, die Theorie liefert. Und das heißt nicht, dass die Theorie schlecht ist, sondern dass sie sich auch weiterentwickeln muss. So sehe ich das.
Das ist schwierig. Ich will mal eine andere Frage versuchen. Sie zeigen, glaube ich, mit Recht, dass Kant sehr wichtig ist. Also gerade bei dem Zweck, der Gegensatz des Bestimmten, der Erkenntnis, das ist da, wo wir vorankommen, sozusagen im Handeln, und dann das Unbestimmbare, das Ästhetische. Das ist ja bei Kant äußerst prominent in der Philosophie. Ja? Also prominenter kann man das kaum machen, und so hat sich das durchgehalten bis Adorno und so weiter. Und das ist aber Ästhetik. Und dann gibt es ja schon mit Hegel keine Fortschreibung der Ästhetik, sondern eine Kunstphilosophie, ein Nachdenken über künstlerisches Tun, Produktion und so etwas. Und da verstehe ich das richtig, wenn Sie das wieder zusammenbringen wollen, aber eben befreien wollen von sozusagen einer unheilvollen Amalgamierung dieses Kunst ist ein Handeln und gleichzeitig ist es ein sozusagen aus der Gesellschaft irgendwie herausfallendes oder herausführendes Handeln. Das wollen Sie kritisieren.
Naja, in der ästhetischen Theorie ist ja Kunst nicht als Handeln aufgefasst, sondern als Rezeption. Ja, und das war auch schon meine Dissertation, hat sich mit einer damals so produktionsästhetischen Perspektive beschäftigt und mit der Tatsache, dass die nicht vorkommt. Also, und damit meine ich natürlich, sag mal so, die deutschsprachige Ästhetik seit Adorno oder Nachkriegs. Also man kann das nicht global für alles behaupten. Ne? Das ist, glaube ich, nicht richtig. Und meine Analyse ist, dass die kantische Ästhetik, also die Kritik der Urteilskraft, in einer bestimmten Weise im 20. Jahrhundert gelesen worden ist in der ästhetischen Theorie, was eine extrem einseitige Lesart ist. Ob das jetzt falsch oder richtig ist, ist, glaube ich, gar nicht der entscheidende Punkt. Also, weil es ist ja auch kein spezialistischer Kurs über Kant, sondern die ästhetischen Theoretikerinnen haben sich was genommen und damit was gemacht. Und interessanterweise eben mehr als mit Hegel, glaube ich. Und Kants Ästhetik ist ja eine Ästhetik, die das Subjekt beschreibt, das ein Urteil ausspricht über etwas. Also das war quasi das bestimmende Motiv der ästhetischen Theorie, dass er auch noch über Diskussion seiner Zeit, dass Genie etwas schreibt, ist zum Beispiel komplett ignoriert worden. Also das kam einfach nicht vor. Das heißt, man liest aus der Kritik der Urteilskraft immer nur einige Kapitel. Sowohl die Teleologie, aber auch die Theorie des Genies lässt man einfach weg. Und die Kapitel, die man genommen hat, hat man umgedeutet. Also vor allen Dingen ist da dieser Aufsatz von Rüdiger Bubner zentral gewesen in den 70er Jahren und hat gesagt, wir müssen jetzt eben eine ästhetische Theorie der Erfahrung machen, der ästhetischen Erfahrung. Und das ist und bleibt, glaube ich, eine Subjektphilosophie, die letztendlich sich damit beschäftigt, was im einzelnen Subjekt passiert, wenn es etwas einen Gegenstand oder eine Situation ästhetisch beurteilt. Und bei Kant ist es natürlich eine Rose und keine Kunst. Es ist überhaupt gar keine Kunstphilosophie bei Kant. Aber es hat sich eben in der ästhetischen Theorie, ist das sehr komplex und bis in alle, so verästelt in jede Kapillare zu einer Kunsttheorie umgeschrieben worden. Und daran habe ich mich im Prinzip abgearbeitet, weil das auch gar nicht mehr thematisiert wurde, sondern es wurde so getan, als ob Kant kunstphilosophisch etwas zur ästhetischen Erfahrung des 20. Jahrhunderts geschrieben hätte. Und da sind dann eben andere Theorieentwicklungen, also ich habe mich dann gefragt, warum Kant so prominent war und habe das mit einer Analyse anderer Theorieentwicklungen, die da reingespielt haben, zusammengelesen und habe mich dann gefragt, warum. Ich glaube, dass das letztendlich, könnte man sagen, auch historisch kontingent ist. Ja, es hätte ja auch eine andere, also man kann nie sagen, warum das so passiert ist, aber ich glaube, es ist nachweisbar, dass es passiert ist. Und die Frage, die sich daraus ergibt, ist, wie geht es jetzt weiter?
Ja, und wie geht's jetzt weiter sozusagen? Also Sie lehnen natürlich den subjektivistischen Anspruch von Kant ab. Sie wollen sozusagen die Praxis wieder mit reinholen. Also der Handlungsbegriff ist ja ganz stark. Wie geht das vonstatten? Welchen Funktionswandel gibt es dann vom 20. zum 21. Jahrhundert? Was ist Ihr Zweckbegriff? Und ja, wie sieht die Funktion jetzt aus halt, ja? Und vielleicht gleich danach noch, gibt es heutzutage noch so ein Theorem wie Genie? Kann es sowas noch geben?
Ja, natürlich nicht. Aber ich habe erst mal versucht, einfach Kant genauer zu lesen, so für mich. Ja. Und habe sehr viel dabei gelernt, weil nur mal um zum Genie was zu sagen. Kant nimmt ja einen Diskurs seiner Zeit auf. Also man hat damals so gerätselt, ne, was sind diese einige wenigen Menschen, deren Verhalten wir uns nicht erklären können. Und was er macht, also da gab es sicherlich seinerzeit viele verschiedene Theorien, nicht, die sind eigentlich nur Natur oder die, also, und er macht da so einen Mittelweg und sagt, das Genie können wir nicht erklären, also durch das Genie gibt sich die Natur die Regel, und wenn die Natur sich die Regel gibt, dann sind das Regeln, die die anderen nicht kennen. Ja, das sind neue Regeln, aber das Genie hat auch Geschmack, deswegen kann es auch beurteilen, was es da gemacht hat, und bringt dann den Anschluss zu dem anderen, was Kant Kultur irgendwie nennt. Also das ist dieses regelgeleitete Produzieren auch zum Beispiel von Künsten, aber auch von Wissenschaften, vor dem Kant, glaube ich, sehr viel Respekt hatte, was auch komplett in der Moderne verdrängt wurde. Da wurde quasi nur noch auch so im Sinne des Genies dann gedacht, natürlich auch durch die Romantik. Aber was will ich damit sagen? Es war eigentlich dem Phänomen, sich das Verhalten einiger weniger Menschen zu erklären, vorbehalten. Also da am Genie kann man gut erklären, wie sich das dann, das Ästhetische, heißt es ja, das ästhetische Geschmacksurteil, was das Pendant ist zu dieser Genietheorie, wie das dann quasi über alles rübergelegt wurde und auch der Kulturbegriff irgendwie so völlig abgewertet worden ist. Also weil Kultur war eben nicht das Spannende, ja. Weil eben in der Kultur ist auch die Freiheit nicht, glaube ich, dann, sondern das sind verbindlichere Regeln. Jetzt habe ich aber die Frage, ich wollte eigentlich das nur kurz.
Na, die Ablehnung des Subjektivismus von Kant, also ja, sozusagen in der Lesart des 20. Jahrhunderts, was hat sich sozusagen geändert mit ihrem Zweckbegriff? Ja. Also es ist nicht mehr die vollkommene Zweckfreiheit. Ja. Ja, es gibt kein Genie mehr, was auf das Podest gehoben wird, was sozusagen sich diese Regeln selber gibt, obwohl es das auch noch zum Teil auch in ihrer Variante noch da ist, so unterschwellig. Ja, ja, und wie sozusagen dieser Funktionswandel jetzt zustande kommt. Welche Funktion hat Kunst oder Kunsthandeln?
Ja, das besetze ich aus vielen Elementen zusammen. Also ein Bestreben ist eben zu sagen, Kunst ist nicht nur die Beurteilung oder Erfahrung von etwas, sondern auch die Frage, was sollen wir tun? Also künstlerisches Handeln. Das heißt nicht, dass die Rezeptionsästhetik abgeschafft werden soll, sondern dass man das irgendwie zusammendenken soll. Und natürlich auch die Frage nach dem Werk oder so. Das, da gibt es ja auch eine längere Geschichte, also über Werkästhetiken. Der ein Punkt ist einfach mal die Perspektive etwas zu drehen und zu sagen, das Handeln soll mit einbezogen werden in die Überlegungen. Der zweite große, also wir reden jetzt immer so über so Riesenpflöcke, ne? Das ist, also es ist alles sehr detailliert, glaube ich, da und vorsichtiger auch entfaltet, ja. Also ich, die zweite Überlegung ist, dass ästhetische Theorie zu großen Teilen sehr normativ geschrieben worden ist. Und das normativ bedeutet, dass ich Theorie so verfasse, wie sie sein soll, also nicht unbedingt, wie sie ist, sondern dass ich damit einen starken Anspruch formuliere. Und ich habe mir gedacht, man könnte auch mal wieder ein bisschen deskriptiv werden und einfach mal so gucken, was passiert und überlegen, in welchem Verhältnis das steht zu dem, was sich theoretisch entwickelt hat. Und da finde ich eben, also ich weiß natürlich nicht, was in Zukunft passiert, aber da sehe ich ganz viele einzelne Elemente, sowohl praktischer Natur, auch, damit fange ich ja das Buch an, im Sinne des Selbstverständnisses von Leuten, die Kunst machen, auch der Institutionen, die ausbilden, aber auch der Diskurse, also auch Theoretikerinnen, die quasi da auch neue Schneisen reinschlagen und also auf einmal anders über Kunst sprechen, und das setzt sich so mosaikartig zusammen. Und da würde ich sagen, dass die Kunst dabei ist, oder die Künste, ich würde eben jetzt heute über die Künste sprechen und nicht über die Kunst, dieser philosophische Singular, dass die dabei sind, wieder ins Gesellschaftliche einzuwandern. Und dann kommt sofort aus der Theorieperspektive die Frage, dann verschwinden sie ja, also die Angst, ja. Und ich glaube schon, dass das stimmt im Sinne der Freiheit, dass Privilegien verschwinden für die Kunst, aber es, dass die Künstler oder die Künstlerinnen oder wer auch immer, auch die damit umgehen, auch wieder was gewinnen, nämlich eine konkretere Kontextualisierung. Denn wenn man zum Beispiel mit Adorno oder anderen in der Theorie das wirklich ernst nimmt, was die sagen, dann sagen sie, dass die Kunst oder die gelungenen Kunstwerke alle für das Gleiche stehen, nämlich für die Kritik in der Gesellschaft. Und da spielt es auch gar keine Rolle, worüber das Kunstwerk im Einzelnen geht, weil die Figur, die sie vollziehen, ist immer dieselbe, egal ob es ein Beethoven ist, Streichquartett oder Theateraufführung, Warten auf Godot, Beckett, also ich beziehe mich jetzt auf Adorno. Im Prinzip sind sie alle auf gleiche Art und Weise kritisch oder füllen diesen leeren Raum, wo sonst die Gesellschaft nicht sein kann, was ja auch der Luxus ist, also dass sie das können oder das versprechen oder die Utopie. Aber zum Beispiel, was jetzt gewonnen wird, zunehmend auch, dass sozusagen Künstlerinnen und Künstler eigene Themen setzen. Also in dem Sinne, dass sie sich konkreten Dingen zuwenden, sich aber gar nicht mehr in diesen gigantischen globalen Strukturen selber sehen, weil sie die auch gar nicht mehr kennen. Ja, das ist auch ein empirischer Befund.
Also das finde ich ein interessantes Argument, was Sie herausarbeiten, dass Sie gewissermaßen das Nachdenken über Kunst befreien wollen von diesen globalen, großen Denkschablonen. Ja. In dem Aufsatz von Rüdiger Buchner damals über die ästhetische Erfahrung steht, glaube ich, der Satz drin, die Kunst hat der Philosophie nichts zu sagen. Also reduziert sich darauf, dass Kunst eben Kunst ist und nicht rational eingeholt werden kann. Ja. Und das ist natürlich eine philosophisch ganz wunderbare Aussage, ja, dann ist man endlich mit als Philosoph bei dem, was nichts sagt, ja, was sich entzieht, was sich verbirgt und so weiter, aber tatsächlich ist für die Gesellschaft, in der Kunst da ist, mit diesem Satz herzlich wenig gewonnen, weil das ist ja auch nicht so. Ja, es gibt ja jede Menge Kunst, die etwas zu sagen hat. Ja. Wenn man da jetzt hinkommen will, habe ich Sie richtig verstanden, muss man alle auf mehr oder weniger der Frankfurter Schule aufbauenden soziologischen Entwürfe ein bisschen Verzicht tun und muss dann zu Leuten zurückgehen oder sich Anleihen suchen, die einen etwas interessanteren und nicht so dichotomischen Handlungsbegriff entwickelt haben, wie Hannah Arendt, wie John Dewey und die ja dann auch zur Kunst und Ästhetik auch etwas sagen. Ich will jetzt mal, weil ihn hier im Thomasius-Club hatten wir vor gar nicht so langer Zeit auch Herrn Reckwitz, mit dem Sie sich wirklich bis in die Fußnoten hinein heftig auseinandersetzen, weil offensichtlich einerseits sie beeindruckt, andererseits sie ihn aber auch noch nicht als restlos losgelöst von diesem mythischen Ungeheuer der Singularisierung der Kunst, die sie so attackieren, dann finden. Was ist das für ein merkwürdiger im Buch versteckter Zweikampf?
Also Herr Reckwitz ist ja ein Soziologe und ich komme aus der Philosophie. Und ich hatte auch Herrn Reckwitz eingeladen und die Philosophen sagen immer, der Ästhetikbegriff von Reckwitz ist, taugt nichts und deswegen ist er nichts. Und das finde ich zu einfach, das Argument geht ja so, er hat nicht dieselbe Bestimmung des Ästhetischen wie wir, deswegen ist es schlecht. Und dabei finde ich seinen Begriff des Ästhetischen schon sehr interessant, aber gleichzeitig auch herausfordernd für philosophisches Denken. Aber ich finde ihn irgendwie empirisch irgendwie einleuchtend. Wenn ich mir meine Nachbarn angucke, dann trifft da irgendwas. Ja, vor allen Dingen jetzt auch in dem letzten Buch wieder.
Ich kenne jetzt Ihre Nachbarn nicht.
Ja, in Stuttgart halt. Ne? Also Reckwitz spricht von der Ästhetisierung der Gesellschaft und von der Kulturalisierung der Gesellschaft und er behauptet eben, dass bestimmte Merkmale, die früher, also er denkt eben auch historisch und auch im Sinne der Soziologiegeschichte, die früher in Nischen sozusagen da waren bestimmte, und er nennt das auch sinnlich-affektives Verhalten und performatives Verhalten und so, dass die eingewandert sind in die Mainstream-Gesellschaft und dass die uns heute mehr denn je bestimmen. Und dieses Argument kommt mir im Grunde sehr entgegen, weil mein Ansatz ja ist, dass man auch nicht eine subjektive Kunsterfahrung als einzelne Analyse, dass das nicht reicht und es auch nicht reicht zu überlegen, in welchem Verhältnis das Werk und diese subjektive Erfahrung von Kunst steht, sondern dass sich quasi aus dieser Trias, also Einzelsubjekt, von mir aus Kunstwerk, aber auch jemand, der das gemacht hat oder Kunstwerk als hergestellt ist, also das sind schon drei, aber dann kommt noch die Gesellschaft als vierte Kategorie dazu und in dem Sinne provoziert der Reckwitz ziemlich, weil er schreibt das zwar nicht so direkt, aber wenn man das systematisch denkt, wenn man es philosophisch denkt, dann hat sich die Kunst schon aufgelöst oder da hat sich das, zumindest das Ästhetische, ist unheimlich aufgewertet und er macht das mit so performativen Denkfiguren. Ne? Er sagt, wir befinden uns alle in einem ständigen Prozess der Selbstdarstellung und wir evaluieren uns immer über die Bewertung unserer Performance von den anderen und da zählen eben darstellerische und ästhetische Elemente und sein Stichwort ist eben Einzigartigkeit. Und ich finde, weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist ein sehr provozierendes Denkmodell und darauf habe ich mich eingelassen. Und andererseits versuche ich das dann ein bisschen philosophisch vielleicht auseinanderzunehmen. Wenngleich muss sagen, dass dieses Buch das letzte, oder jetzt hat er ja schon wieder ein neues Buch geschrieben, aber das vorletzte noch nicht erschienen war, als ich das geschrieben habe. Deswegen habe ich das irgendwie so ein bisschen nachträglich auch eingearbeitet.
Darf ich da mal nachfragen, weil es gibt ein Kapitel, das ich nicht so richtig verstanden habe, aber vielleicht passt das. Das ist das Kapitel über die Digitalität. Da thematisieren Sie soziale Medien. Habe ich das richtig verstanden? Und ziehen das ein bisschen auf das, was Sie gerade gesagt haben, diese Theatralitätsunterstellung von Reckwitz. Sie finden das einen empirischen Befund, den man durchaus nachvollziehen kann. Ist das richtig?
Ja, Reckwitz stellt seine Theorie auf drei Säulen und da, und zwar analysiert er die sozialen Verhältnisse, die ökonomischen Verhältnisse und die technischen. Das sind ja soziologisch gesehen drei traditionelle Bereiche der Soziologie, die oftmals von Soziologinnen einzeln analysiert und behandelt werden. Und was mir gefällt, ist, dass er die im Zusammenhang denkt. Also und das Digitale spielt dann in dem Buch eben auch eine große Rolle. Und ich hätte es vielleicht, das ist zu kurz, sehe ich auch so. Vor allen Dingen ist das Ganze ja auch erst im Werden. Es gibt noch nicht so viel Debatten zur Digitalität. Aber Reckwitz' Grundgedanken, und vielleicht kommt das wenigstens rüber, ist, dass es einerseits eine Rationalisierung gibt, das hat er von Max Weber, und das behält er auch bei, aber er sagt, gleichzeitig gibt es eben diese Ästhetisierung. Also es ist jetzt nicht so, dass die Rationalisierung abgelöst wird. Und in Bezug auf das Digitale buchstabiert er das so aus, dass es die Algorithmen sind rationale Rechenmaschinen. Und das glaube ich, also ich habe mich so ein bisschen schon umgeguckt in der Literatur, kann man bestätigen. Das sind quasi Rechenmaschinen, die von uns allen zum Beispiel Profile erstellen, aber nach ganz behavioristischen, also die beobachten unser Verhalten und dann wird das berechnet, was wir als nächstes tun, kaufen, wen wir treffen und so weiter. Das, also sämtliche Kategorien der Moderne von Innerlichkeit, Bewusstsein, Psychologie oder so gibt es da nicht. Und das ist die Rationalisierung schlechthin. Aber dann hat er eben dieses zweite Phänomen, wir befinden uns dauernd in Kontakt mit solchen digitalen Oberflächen und von denen werden wir affiziert. Also die sprechen uns eben gerade nicht rational an, sondern wir sind ständig in diesem Zustand der Emotionalität, der Affektivität und wir antworten, also wir werden ja heutzutage schon aufgefordert von denen. Das heißt, das ist an sich erstmal so ein interessante Zusammenstellung, dass auf beiden Gebieten sich was verändert. Also es ist nicht nur eine Rationalisierung, aber auch nicht nur eine Affektaufladung, sondern es ist beides. Und dann ist halt die Frage, wie das zusammenhängt. Wichtig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt, ja, macht das Sinn?
Sie wollen ja den die Begriff der künstlerischen Tätigkeit wieder mehr in das gesellschaftlich-politische auch, wenn man das mit Polis vielleicht, also über diesen Weg rüberziehen möchte, etablieren und sprechen aber auch von den inneren Zwecken, die sich sozusagen in der künstlerischen Tätigkeit selber sozusagen selbstverpflichtend ausdrücken wollen. Und Sie sagen aber gleichzeitig, dass diese inneren Zwecke sowohl prekär sind auf der einen Seite und gleichzeitig ordnungsbildend. Ja, das hat mich auch so ein bisschen irritiert. Vielleicht können Sie das noch ganz grob sagen, was Sie damit gemeint haben. Also auch dieses Agieren ins Offene. Also das ist ja gerade jetzt bei der Digitalisierung jetzt nicht so der Fall, weil wir ja mehr affiziert werden und aufgefordert werden. Es ist ja klar, die digitale Welt ist groß, aber Wie das aussieht halt, also würde ich gerne nochmal erfahren.
Ja, also es kommt, ich habe mir dann am Ende des Buches einen Begriff von John Dewey genommen und als ich angefangen habe zu schreiben, wusste ich auch noch nicht, ich hatte schon ein Motiv, aber ich wusste nicht, dass genau dieser Begriff werden wird. Aber allgemein zum Zweckbegriff nochmal, er hat eben eine sehr lange Geschichte, der beginnt auch in der Antike. Und Zweck ist einfach zum Beispiel bei Aristoteles Telos, also es bedeutet Ziel. Und wenn man sich einen Zweck setzt, also man setzt sich einen Zweck, wenn man etwas beginnt, weil man etwas zum Ziel hat. Also es ist auch erstmal, sag mal, könnte man sagen, ein technischer Begriff. Und der wird dann in der Geschichte unheimlich bearbeitet und modifiziert sich. Und das versuche ich ja eben auch in diesem historischen Kapitel zu beschreiben. Und der Befund, oder wie sage ich das jetzt, das Interessante an der Theorie von John Dewey ist, dass er zwei Zweckbegriffe hat. Ja? Also er sagt, und vor allen Dingen gibt es das bei Kant auch. Ne? Auch bei Kant gibt es einen inneren und einen äußeren Zweckbegriff, aber die will ich jetzt nicht erläutern. Aber bei Dewey ist es, der eigentlich auch gar nicht an Kant anschließt, aber irgendwo dann eben nehmen sie sich dann auch auf die Begriffe. Ne? Bedeutet das, wenn ich innerlich etwas verfolge, auf etwas aus bin, wenn ich ein Problem lösen will, wenn ich, er hat das auch in der Pädagogik beschrieben, wenn ein Kind irgendwie nicht weiterkommt und an etwas dran ist und das nicht hinkriegt, das ist für ihn eine innere Zwecksetzung. Ja. Und zwar hängt die mit Engagement, mit Gefühl und kognitiven Dimensionen zusammen. Das Interessante ist eben, dass er nicht sagt, hier ist der Affekt und da ist das Rationale, sondern ich meine, er argumentiert evolutionsbiologisch im Sinne der Biologie seiner Zeit und sagt, wir sind Lebewesen und wir sind immer zugleich emotional und wir setzen aber quasi unsere kognitiven Fähigkeiten ein, auch wieder uns zu fragen, was wir da gemacht haben und was wir anders machen können und so weiter. Und er hat einen externen Zweckbegriff, den er relativ auch pejorativ, also negativ setzt. Damit meint er sowas wie Industriekapitalismus, also auch in seiner schlechten ökonomischen Ausbildung, die ja schon seinerzeit dann da sich auch, also das Anfang 20. Jahrhundert angefangen hat, sich also da hat man schon die Auswirkungen gesehen auf das Leben der Menschen. Er meinte auch sowas wie Arbeiter in einer Fabrik oder so. Und er sagt, wenn es eine externe Zwecksetzung ist, sowas wie, man könnte vielleicht sagen, das Setting, wenn ich gehorchen muss. Ne? Also wenn ich Geld brauche für meine Miete, muss ich arbeiten gehen. Das wäre jetzt für Dewey externe Zwecksetzung. Das hat nichts mit meinem inneren Interesse, Engagement, mit meinem ganzen Zustand zu tun, sondern ich bin von außen sozusagen vorprogrammiert. Und das Interessante an der externen Zwecksetzung ist, dass die Zwecke sich nicht ändern. Sie kommen von außen und die bleiben. Und diese inneren Zwecke sind dynamisch gedacht. Und ich finde, die große Herausforderung heute ist ja auch, so eine Offenheit, aber auch eine Pluralität zum Beispiel der Gesellschaft mit einzuschreiben in die Theorie. Also man kann Ordnungsbildung heute nicht mehr so verstehen, das habe ich da ein bisschen mit Talcott Parsons versucht, dass es eine Gesellschaft gibt, die eine Werteordnung zum Beispiel bildet, sondern im Sinne unserer Identitätsdiskurse ist die Gesellschaft ja heute auch etwas, was in gewisser Hinsicht zerfällt in viele Ordnungen. Ja. Und das Interessante an Dewey finde ich, dass er überhaupt in diesem einen Buch, was er über Kunst geschrieben hat, Kunst als Erfahrung, den Ordnungsbegriff überhaupt veranschlagt für künstlerisches Handeln. Und er sagt, Ordnung ist sowas wie so ein Bedürfnis von uns. Also so etwas Ziel, aber jetzt nicht, was man jetzt durch Gewalt oder so erreicht, sondern das ist ein harmonischer Zustand, den wir manchmal haben und dann auch wieder verlieren. Und wir wollen schon so etwas wie Ordnung herstellen. Und das ist etwas, was extrem quersteht zu der ästhetischen Theorie im deutschsprachigen Raum, wo immer das Gegenmotiv, also Störung, Unterbrechung, Bruch, Riss und so weiter, diese ganzen Begriffe. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum Dewey, obwohl er das, den Erfahrungsbegriff benutzt, immer nicht, der wurde immer weggelassen, obwohl er bekannt ist. Ja. Und man kann sich quasi, wenn man Ordnung sozusagen als Leitmotiv oder als Begehren, vielleicht mit der Psychologie könnte man das machen, vorstellt, dann kann man dynamische Settings denken, wo man sich um etwas bemüht, wo man einen Zweck hat im Sinne von Zielsetzung, also teleologisch das beschreiben könnte, denn es ist nicht beliebig. Also ich finde, das ist sehr wichtig, dass es nicht beliebig ist, woran man gerade dran ist, sondern es ist auch für einen selber sehr wichtig. Und das kommt ja auch bei Hegel vor, das hat vielleicht Dewey auch von Hegel, dass es ein Bedürfnis von uns gibt, mit dem übereinzustimmen, was wir tun, ja, dass wir in unseren Handlungen irgendwie aufgehen. Und das ist eigentlich ein altes Motiv, und da würde ich nicht gerne ganz darauf verzichten. Ja.
Also daran würde jetzt also meine nächste Frage anschließen. Was wären denn jetzt die Kriterien dafür, dass künstlerische Tätigkeit oder das Werk oder wie man das jetzt auch nennen möchte, gelungen ist? Kann man das heutzutage, also, gerade in der, Sie sagen, es soll nicht beliebig sein, die Gesellschaft ist plural geworden, es sind ja immer Antworten auf ganz verschiedene Dinge halt. Also kann man da noch Kriterien angeben oder sind die, wie kann man das tun?
Also ich glaube, dass man Kriterien angeben kann, die sind gattungsspezifisch. Ja? Also es ist, man kann nicht ein Kriterium für Musik und Architektur und bildende Künste und so weiter und Tanz zugleich angeben und Literatur. Und dann glaube ich auch, dass sie kontextabhängig sind. Das heißt, also die Idee der Moderne war ja diese Neuheit, die sich einschreibt, irgendwie, also kunstgeschichtliche Moderne. Und ich glaube, dass heute durchaus Dinge wieder getan werden können in einem anderen Kontext und da wieder eine neue Bedeutung oder auch einen ganz anderen Sinn bekommen. Also dass es nicht mehr, also dieses nicht mehr diese lineare Fortschreibung ist, sondern aber dass man schon aus den Kontexten heraus die Dinge beurteilen können muss. Also wir sind ja alle Teilnehmer an Kontexten.
Wir geben gleich das Mikrofon rum für Fragen und Kommentare aus dem Publikum. Ich will vorher noch eine Frage loswerden. Sie schreiben, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, am Ende, dass sicher nicht alles zweckrational erklärt werden kann, aber wir können uns auch nicht die teleologische Betrachtungsweise, also die am Telos, am Ziel orientierte Betrachtungsweise einfach wegwünschen. Mhm. Und das ist eine, die wir ernst nehmen müssen. Und deswegen müssen wir uns sozusagen, oder ruft das Buch dazu auf, über den Zweck nachzudenken, zu erkennen, dass wir immer schon mehreres damit gemeint haben und dass wir auch eine gewisse Offenheit jetzt nicht nur der künstlerischen Tätigkeit, sondern vielleicht jedweder Tätigkeit und sogar auch der Gesellschaft annehmen müssen. Weil vielleicht ist das, was wir verabschieden wollen, jetzt oder was Sie verabschieden wollen, sozusagen dieser monolithische Block einer kapitalistischen Gesellschaft, die offensichtlich alle Ziele schon definiert hat und jetzt nur versucht, ihnen hinterher zu rennen und dann sozusagen diesen kritischen Impuls der Kunst zwar hat, aber auch irrelevant macht. Also wenn diese Mausefalle oder dieses Hamsterrad mal nicht mehr so gültig sein soll für unsere Beschreibung, dann würde da das Nachdenken über, welche Ziele wollen wir haben, wie gehen wir dorthin, bei welchen, also eine Verständigung, eine Aushandlung über Zielvorstellungen auch. Also wir müssen auch ja, theologisch nicht, aber sozusagen über das große Ganze nachdenken, aber im Sinne eines Handlungszusammenhangs.
Ja, also ich glaube, dass die Gesellschaft außerhalb der Künste nicht der Raum ist, der schon verloren ist, sondern es gibt auch außerhalb der Kunst ästhetische, wie soll man sagen, inspirierte, politische, gute, wichtige, gesellschaftlich wichtige Handlung. Und wenn die Kunst runterkommt von dem Podest, kann sie auch mit den anderen wieder mehr in Kontakt treten. Dann kann man das im Rahmen der Kunst machen, man kann es aber auch in anderen Rahmen machen. Ja, also, aber die Künstler machen das schon anders, ne? Und ein systematisch denkender Philosoph würde sofort sagen, ja, aber wo ist dann das Differenzkriterium noch der Kunst oder Nicht-Künsten? Ich glaube schon, empirisch gesehen machen Künstler das einfach anders als Architekten oder Stadtplaner oder wen auch immer, wer auch immer. Sie sind ja im Sinne auch ihrer, sind auch nicht nur, dass sie jetzt handwerklich anders ausgebildet sind, sondern sie sind tatsächlich auch anders sozialisiert als andere Gruppen. Deswegen kann man nicht auf die Kunst, auf diese Gruppe verzichten oder auch nicht auf dieses Feld, aber man könnte sozusagen mit gutem Gewissen sagen, wir haben 10.000 bildende Künstler in Berlin und die sind wichtig. Ich glaube, in diesem alten ästhetischen Setting kann man das nicht sagen. Sie sind irgendwie alle verfehlt, da haben nur 5 das geschafft, die richtig gute Kunst zu machen. Ich kann aber, glaube ich, ich finde es eben wichtig zu sagen, es können auch große Gruppen von Künstlern, die Projekträume in Nachbarschaften aufmachen zum Beispiel. Die können auch gelungene Kunst machen, auch wenn sie nicht im Museum sind oder wie auch immer. Also das ist jetzt im Bereich der bildenden Kunst. Es hat sich einfach so entwickelt, dass auch, also wir haben einfach unheimlich viele Leute, die das machen, die da ausgebildet sind und die auch unterschiedliche Dinge machen. Und ich glaube, man muss das dann im Kontext beurteilen, nicht? Also beziehen die jetzt die Nachbarn mit ein? Kommt jetzt der Kindergarten oder nicht? Oder klucken die nur alleine? Also man muss dann neue Kriterien vielleicht entwickeln, um zu sagen, das ist gelungen oder das ist nicht gelungen. Es gibt bestimmt auch schlechte Kunst nach wie vor.
Ja. Ja, eine ganz kurze Frage, und zwar, welche Rolle spielt denn der Zweck für Sie als Künstlerin? Sie sitzen ja jetzt nicht nur hier als Theoretikerin über die Kunst oder die Ästhetik, sondern eben auch als Künstlerin.
Ja, ich habe jetzt schon ein paar Jahre ich habe keine Zeit mehr dazu, ja. Aber wenn ich jetzt in die Vergangenheit gucke, ich habe mehr als 20 Jahre auch freischaffend als Künstlerin gelebt und ich habe sehr viel im partizipativen Bereich zum Beispiel gearbeitet. Am besten kann man das vielleicht am Beispiel machen. Hier in der Nähe von Leipzig habe ich anfangs des 2000 so in dem Dreh ein größtes Projekt in der Stadt Weißenfels gemacht zum Thema Arbeit und habe mit den Leuten Hannah Arendt Lesekurse gemacht und zwar im größeren Stil und länger und daraus dann eine Kunstausstellung entwickelt, wo es nicht darum ging, dass die Leute sich selber thematisieren sollen für das Kunstpublikum, sondern dass wir gemeinsam über etwas nachdenken, was dann quasi auch, also das Ziel war, dieses Selbstverständnis in einer Umgebung, in der die Arbeit sich zersetzt oder nicht mehr da ist, und was ist dann Arbeit überhaupt? Also in einer Situation, in der sich alles verändert hat, und zwar nicht nur jetzt einige Bereiche, sondern deren ganze Biografien. Und das waren dann Leute aus allen verschiedenen sozialen Schichten. Und was hat das für einen Zweck? Also man kann nicht sagen, dass die jetzt eine konkrete Anleitung mit nach Hause genommen haben, sondern der Zweck war vielleicht, dass sich was bewegt hat, irgendwie was anders war als sonst, aber es war nicht, eigentlich noch nicht mal klar, was das Kunstwerk ist dann daran. Aber wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, glaube ich, dass es wichtig war. Es ist aber eine Behauptung, man kann es nicht überprüfen.
Ja, meine Frage bezieht sich nochmal auf Beuys. Sie sagten ja, dass Gesellschaftskritik und Kunstkritik einhergehen. Und ist nicht gerade in diesem Sinne mit der kritischen Theorie auch Beuys verwandt, indem er ja auch von einem erweiterten Kunstbegriff ausgeht? Und dann noch eine letzte Anmerkung. Sie haben gesagt, dass Künstler anders sozialisiert sind, empirisch belegt. Wie zeigt sich denn diese empirische Belegung?
Also ich habe nichts gegen Joseph Beuys, aber das ist so ein Schlagwort, nicht? Die soziale Plastik. Vielleicht habe ich es deswegen nicht reingenommen. Ich finde, bei Joseph Beuys muss man differenzieren zwischen verschiedenen Arbeiten. Er hat ja durchaus also die Aktionen gemacht, die waren von vornherein Kunst, und er hat die waren in Galerien Performances, oder es waren auch, die sind auch im Museum vielleicht sogar intendiert gewesen, im Museum gelandet, aber er ist auch mit diesem Bus rumgefahren für Demokratie und hat mit den Leuten gesprochen, hat die Grüne Partei mitgegründet, ja, und das sind vielleicht kunstwissenschaftlich gesehen verschiedene Kategorien von Arbeiten. Insofern würde ich sagen, passt er da sehr gut rein. Es kommt immer darauf an, welche Arbeit man sich von ihm nimmt und wie man die interpretiert. Aber er ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Und jetzt die Frage, warum machen Künstlerinnen etwas anders? ist natürlich in der bildenden Kunst deswegen auch eine schwierige Frage, weil seit Jahrzehnten die bildenden Künstlerinnen sich immerzu etwas aneignen. Also die machen Filme und arbeiten mit Architekten zusammen und sind Soziologen und also sie machen ja von nichts Halt, kann man sagen. Ja, heutzutage gibt es ja nichts, was sie bildende Kunst oder machen Musik oder so. Ja, insofern ist es schwierig. Aber vielleicht, wie sie es machen, ist vielleicht anders und dann wird es begrifflich schwierig. Es ist zum Beispiel der Begriff des Dilettantismus schon mal diskutiert worden, den finde ich nicht so schlecht. Und die Performance-Theoretikerin Shannon Jackson hat eigentlich betont, dass bei diesem ganzen Crossing, wie man das auch nennt, also bei diesem interdisziplinären Arbeiten, eins bleibt, nämlich die Institutionen, die ausbilden. Das heißt, die Leute kommen immer aus Disziplinen, in denen sie sozialisiert wurden. Das ist, glaube ich, auch noch so. Also wir haben sehr wenig Studiengänge, in denen man musikbildende Kunst und Literatur zusammen studiert oder in denen man Architektur, Design und Biologie oder ich weiß nicht, sondern das wird dann immer im Hinterher zusammengefügt. Deswegen glaube ich schon, dass man da, wenn man jetzt das untersuchen wollte, dass man da schon eine Gruppe von Menschen hat, die spezifische Handlungsformen entwickeln. Ja.
Frage von mir, was ich ins, also wenn es um den Zweck von Künsten geht, was ich aktuell nicht verstanden habe, ist dabei, wie ist diese Wirkung oder wie kann dieser Zweck, weil alles, was jetzt beschrieben wurde, klang halt auch so, als würde es in gewisser Weise innerhalb der Kunstwelt, also diesem Rezeption, wie Danto das beschrieben hat, als Welt, wo Künstler schafft, was ein Künstlerpublikum verstehen kann mit einer Interpretation. Und wie geht dieser Sprung darüber, beziehungsweise ist das damit drin? Weil alles, was ich jetzt gehört habe, klang halt, ganz ehrlich gesagt, so, als wäre alles noch innerhalb dieser Kunstwelt und es würde halt aus dieser nicht ausbrechen. Und wenn ich einen Zweck außerhalb dieser schaffen will, beziehungsweise sehen möchte, muss ich ja ausbrechen. Und das ist mir gerade nicht klar, wie das funktionieren kann oder ob das überhaupt jetzt in dieser Theorie funktionieren kann. Wie wird die Grenze überwunden?
Ja, also die Grenze ist ja immer das Thema und es gibt ja auch viele Theoretikerinnen, die behaupten, dass die Welt in die Kunst reingeholt wird. Ne? Und die Frage ist dann, wie man hinterher darüber spricht. Wenn man eine Grenze wirklich überwindet, ist man dann nicht mehr in der Kunst tatsächlich vielleicht, ja. Aber es gibt, man könnte es vielleicht eher so beschreiben, dass es Leute gibt, die wirklich ganz verschiedene Beine in verschiedenen Gebieten hat. Also es gibt viele Kunstprojekte, die mit Geldern finanziert sind, die nicht aus der Kunst kommen. Zum Beispiel aus ganz anderen Ministerien. Also ich meine jetzt nicht private Mäzene, sondern ich meine, es gibt Kunst, die mit Geldern, die nicht für die Kunst ist, gemacht ist und auch mit Zielgruppen arbeiten, die nicht überhaupt nicht übereinstimmen mit den Gruppen innerhalb der Kunst und die auch solche Ziele haben. Und
die Frage bezog sich jetzt nicht auf das Handeln oder die Unterstützung, sondern darauf, auf die Wirkung außerhalb dieser elitären Kunstwelt. Weil das, wenn ich einen Zweck in der Gesellschaft haben möchte, muss ich ja über diesen Schwelle mit meiner Wirkung kommen. Ob das jetzt über eine Interpretation ist oder zum Anstoß des Denkens, was das Werk schafft oder so. Also das ist halt die Frage, wie ist das gesetzt, beziehungsweise wie soll das funktionieren, dass eben jeder oder ein großer Teil auf ein Kunstwerk ein Kunstwerk so wirken kann, dass es einen Einfluss auf die Gesellschaft hat, unabhängig von dem Verständnis des Einzelnen für das Kunstwerk selbst. Ja, so ungefähr.
Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber vielleicht sollte man ein Beispiel geben. Also in Berlin gibt es dieses nennt man denn das ein großes Gebäudeensemble. Es war früher eine Firma für Stifte, Roter Print, und es heißt jetzt Ex-Roter Print und ist von zwei KünstlerInnen gemacht. Was heißt gemacht? Die haben einen Stifter gefunden, einen Pachtvertrag geschlossen über 99 Jahre und haben also sowohl Ateliers, aber auch Räume für kleines Handwerk als auch Angebote in den Wedding, das liegt im Wedding, der auch soziale, kulturelle Angebote braucht, geschaffen. Sie haben denkmalpflegerisch, das ist ein wichtiges Ensemble, das nicht nur gesichert, sondern auch wieder gestaltet mit Architekten. Und die Frage ist dann immer, also Sie werden immer gefragt, was das jetzt ist, und Sie haben sich jetzt zum Beispiel darauf festgelegt, dass es sowohl Kunst als auch nicht Kunst ist. Ja, also Sie haben auf jeden Fall Ihre künstlerische Arbeit der letzten 10 oder 15 Jahre ist das, weil Sie auch zu dem anderen zum Beispiel gar nicht mehr gekommen sind. Nun wäre eine traditionelle Beschreibung, dass Sie einfach keine Künstler mehr sind, aber das stimmt auch nicht, weil Sie sind nach wie vor, werden Sie auch, vielleicht ist das Kriterium auch, dass Sie dort auch wahrgenommen und oder Sie scharen auch Leute, die ähnlich denken, um sich. Aber es ist, wird von vielen auch als künstlerische Arbeit gesehen. Und das nächste wäre dann zum Beispiel das Haus der Statistik jetzt in Berlin, das nächste Beispiel, wo auch sehr viele Künstler wieder jetzt schon mit Zwischennutzung mitarbeiten. Da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber es wären so Beispiele, wo man auch ganz unschuldig damit umgehen kann.
Trennen Sie Kunsttheorie von Kunst?
Ich würde mehrere Stufen machen. Es gibt Theorien, die ist Teil der Kunst. Das heißt, es gibt ja auch heutzutage, vor allen Dingen in der bildenden Kunst, ist unheimliche Diskursivierung. Es gibt ja auch viele Leute, die schreiben in diesem Rahmen der Kunst. Es gibt auch Zeitschriften oder Kataloge oder Websites oder ich weiß nicht was für Medien, da ist die Theorie Teil der Kunst, würde ich sagen. Und das ist, traditionell rechnet man auch die Kunstkritik im Feuilleton oder so dazu. Aber dann gibt es akademische, also sowas wie Philosophie, da würde ich sagen, die ist nicht Teil der Kunst, ja, würde ich, glaube ich, sagen, ja, sondern Teil von anderen Institutionen.
Okay, gut, weil meine Frage war nämlich die ganze Zeit, wenn wir uns über Zweckmäßigkeit unterhalten, dass ich es problematisch finde, dass man überhaupt sich jetzt hier quasi auf Podeste stellt, wo wir über Erhöhung reden, dass wir uns quasi sagen wir, vielleicht eher Konsumenten von Kunst oder auch nicht, ich weiß ja nicht, welche Leute hier anwesend sind, jetzt hier zusammen sitzen und sagen, okay, wir reden darüber, was Kunst ist, was die Künstler machen, was dies und jenes zu tun hat, und quasi bildungsbürgertümlich schmücken wir das in schöne Begrifflichkeiten. Aber wo kommt denn die Auseinandersetzung wirklich mit Kunst, wenn wir selbst nicht praktizieren? Ich glaube, das Problem ist nicht tatsächlich, dass man die Trennung macht, sondern einfach, dass das vielleicht bei der Zweckmäßigkeit dieser Begriff von Kunst zu kurz und zu klein gefasst wird. Wissen Sie, man konzentriert sich ja irgendwie nur so auf eine Tätigkeit, aber es ist doch etwas, was eher eine Allgegenwärtigkeit also anspricht.
Ich glaube, das meinte ich auch.
Ah, super, dann verstehen wir uns ja.
Ich wollte nicht nur über die Tätigkeit
reden. Ah, schön. Danke sehr.
Ja, Sie haben vorhin von der Normativität halt der Ästhetiktheorie gesprochen und dass das ein Problem sei eigentlich, wenn man über die Kunst halt spreche oder Probleme aufwerfe. Und Sie haben für eine deskriptive Ästhetiktheorie dann plädiert. Wie müsste denn oder wie könnte so etwas denn dann aussehen, eine deskriptive Ästhetiktheorie?
Also ich will das nicht so gegeneinander ausspielen. Ich will auch nicht sagen, man soll keine normative Theoriebildung betreiben. Also so weit würde ich nicht gehen. Ich habe nur vorsichtig versucht zu sagen, dass manchmal einem diese deskriptive Herangehen, also Reckwitz zum Beispiel macht deskriptive Theoriebildung. Er hat einfach eine Theorie darüber, was heute passiert. Eine zeitdiagnostische, soziologische Theorie. Das ist nicht normativ. Und ich finde vielleicht, dass es beides legitim ist. Mehr wollte ich nicht sagen. Wenn man im Normativen bleibt, was glaube ich einem auch weiterbringen kann, nicht? Also dann schreibt man ja auch darüber, wie es, also man entwirft Bestimmungen, die auch sowas wie eine Idee erfüllen, ja, oder also größere Entwürfe darlegen, wie es sein soll. Aber habe ich jetzt beantwortet oder noch nicht so richtig? Was war die Frage nochmal? Ja, wie ein eine deskriptive Ästhetik ist ganz einfach eine Ästhetik, die versucht zu erfassen, was die Lage ist oder wie die Lage ist, was Sache ist. Das ist deskriptives Arbeiten. Und natürlich gibt es deskriptive ästhetische Theorie, die schon gescheitert ist. Also als Beispiel wird dann oft angeführt, wenn ich sage, ich gucke mal, was alles so Kunstwerk genannt wird, und dann versuche ich, die Merkmale dieser Gegenstände zu sammeln und zusammenzufassen. Also das ist eigentlich schon lange bescheinigt, dass das so nicht geht. Es ist, erstens mal hat man keinen Überblick, zweitens kommen immer neue Gegenstände dazu und drittens ist das ständig im Wandel. Also es ist schwierig, so kann man keine ästhetische Theorie machen. Aber es könnte auch deskriptive ästhetische Theoriebildung könnte, finde ich, also zumindest wenn man soziologisch oder sozialwissenschaftliche Elemente mit hineinnimmt, könnte man fragen, welchen Platz haben die Künste in unserer Gesellschaft, und was könnte man auch analysieren, indem man sich das erstmal anschaut, was gibt es für Praktiken, wie werden die bewertet, wie werden die zusammengefasst, wie werden die beschrieben, auch so in solchen Meta Diskursen wie zum Beispiel in den Medien oder so. Also ich glaube, also ich wollte nicht sagen, dass man auch nicht normativ arbeiten sollte, aber ich finde, ich fände es nicht gut, wenn das Normative mit dem Deskriptiven nichts mehr zu tun hat. Also ich finde, es gibt eine gewisse Angemessenheitskriterium, auch, dass man auch an die Theorie richten kann.
Ja, ich habe jetzt eine Frage, vielleicht ist das ein bisschen off-topic. Gestern erreichte mich irgendwie der Diaphanes Newsletter und großer Titel ist Manifest der künstlerischen Forschung. Dieter Mersch ist
dabei.
Hat
mich auch so erreicht, ja.
So, wie verträgt sich das mit so einem Konzept von Zweck und Zweckmäßigkeit? Würden Sie dem Künstlerischen, und ich sage jetzt nicht der Kunst, sondern dem Künstlerischen, auch einen Forschungsaspekt zuordnen? Und wie verhält sich das dann also so?
Also das verträgt sich sehr gut, das ist auch drin in dem Buch, also nur kurz erwähnt, aber es ist natürlich jetzt schon eine große Debatte, an der ich auch manchmal ein bisschen beteiligt bin. Ich habe das Manifest nicht gelesen, aber ich kenne ungefähr die Position, also zumindest auch von Dieter Mersch. Das ist auf jeden Fall eigentlich das, was ich meine, denn mit Kant gibt es eine absolute Trennung der Erkenntnis von der moralisch-praktischen Praxis oder auch von den Urteilen und dem Ästhetischen. Und einfach der Forschungsbegriff ist in diesem Setting immer auf der Seite der Erkenntnis, denn Forschung ist etwas, das ich mit anderen teilen muss. Also ich kann keine Forschung machen, die keiner versteht. Ja, also Forschung ist etwas, was anschlussfähig sein muss. In welchem Material oder ob wissenschaftlich oder künstlerisch, sind ganz andere Fragen. Aber es gibt Kriterien des Forschungsbegriffs, die ihn immer wieder, denkt man kantisch, auf die Seite der Erkenntnis setzen. Jetzt haben wir aber schon KünstlerInnen, die forschen. Wir haben auch sehr viele Institutionen, die das quasi anordnen. Ist ja auch eine große Debatte, dass das quasi auch von oben nach unten durchgestellt wird. Aber es ist nicht mehr zu leugnen. Es gibt auch Philosophie dazu oder andere Diskurse. Und das würde genau quasi meinem Ansatz entsprechen, dass ich sage, Bereiche, die vormals strikt getrennt gedacht worden sind gegenüber den Künsten, die wandern jetzt ein in die Künste. Also das kann man auch deskriptiv fassen und sagen, es gibt einfach jetzt so und so viele Künstler, die kriegen Forschungsgelder. Und dann kann, also ein Ausweg daraus wäre zu sagen, ja, die künstlerische Forschung, das versteht ja keiner, sie ist ja eine ganz eigene Forschung und die hat ja gar nichts mit der Forschung ansonsten zu tun, aber da würde ich sagen, dann können wir den Forschungsbegriff auch weglassen, weil er dann überhaupt keinen Sinn mehr macht. Ja, dann kann ich auch einfach sagen, künstlerische Arbeit oder so. Aber in dem Moment, wo sich dieses Feld bildet, und es ist ja immer noch im Entstehen, und die Diskurse und die Debatten, und es gibt ja schon das Handbuch zur künstlerischen Forschung, haben wir genau dieses Phänomen, dass etwas zusammenfällt, was vorher zumindest in der ästhetischen Theorie also ganz strikt nur getrennt gedacht werden konnte.
Ich wollte noch mal fragen, gibt es für Sie etwas Kunstspezifisches? Also genau.
Weil es auch auf meinen Vorredner klang es so, als ob alles schon Kunst sein kann. Und meine Frage ist, gibt es etwas Kunstspezifisches?
Jetzt auf die Werke bezogen oder ganz, ganz egal? Auf die Werke, ich glaube nicht. Man kann heute nicht mehr sehen, das sagt ja auch Jacques Rancière, ob etwas Kunst ist oder nicht, lässt sich nicht an der Sache selbst erkennen. Also es kann, also seit dem Pissoir, das ist ja schon 100 Jahre her, ist das an dem Gegenstand zumindest nicht zu erkennen, ob es sich um Kunst handelt. Und Jacques Rancière baut ja gerade so sein ästhetisches Regime, seine Theorie, könnte man sagen, zur Kunst heute darauf auf, dass das immer in Frage steht. Ist das noch Kunst oder ist das nicht? Insofern macht er diese Frage zum Merkmal der Kunst und das machen andere auch. Das weiß ich nicht, ob das ausreicht. Ja, ich finde so ein Metakriterium, also was auf keinen Fall geht, weil ich bin jetzt an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst und mein Erlebnis ist eigentlich, dass alles, was ich über die Jahre für die bildende Kunst auch mir erarbeitet habe, völlig zerfällt, wenn es um Musik geht. Ja. Also das funktioniert nicht. Es ist etwas, was komplett, also nur um Beispiele zu sagen, es ist ein hierarchisch organisiertes Feld, auf so eine Art Teamarbeit oder so beruht, auch wie im Theater. Und also es sind völlig andere, es ist ein ganz anderer Betrieb und es gibt auch nicht diese Diskurse und so. Also deswegen die Kunst als Singular ist schon sehr schwierig, ob man da wirklich so ein Merkmal jetzt etablieren kann, was universell ist.
So. Ich hätte noch mal abschließende Frage. Ich will noch mal zu dem Zweck zurück, weil die Antworten waren alle so, dass es die Zweckmäßigkeit sich im Handeln des Kunstschaffens bildet. Dann ist es aber, also so klang jetzt die Antworten, also auch dieses Beispiel von Berlin, das war halt das Schaffen, beziehungsweise ist dann ein Werksbegriff überhaupt noch sinnvoll oder ist er noch existent? Weil, oder was ist dann das Ergebnis von Kunst oder ist Kunst dann wirklich nur noch eine Handlung innerhalb gewisser Kreise, die potenziell die Möglichkeit hat, diese Kreise zu überwinden?
Ja, also es gibt immer noch eine Wirkung, also wie vorher auch schon gedacht. Es kann auch Absichten sowieso, aber es kann auch Zwecke geben, die nicht eintreten. Also das ist auf keinen Fall, will ich sagen, das, was im Moment der Herstellung von Kunst anvisiert wird, tritt dann ein. Das will ich auch nicht sagen. Also es gibt eben auch, ich glaube, in dem Buch nenne ich das Unverfügbare. Also das heißt, es gibt diese inneren Zwecke, aber sie müssen zusammengedacht werden mit dieser offenen Struktur des Handelns. Das heißt, es ist nicht verfügbar, welche Wirkung die Sache hat. Und natürlich gibt es vielleicht auch Wirkungen von Kunst, die gar nicht intendiert waren. Also vor zwei Tagen sagte jemand so in der Popmusik, da gibt es eben Sängerinnen, die ziehen sich irgendein Kleid an von dem verstorbenen Kollegen und gehen damit auf die Bühne und dann haben sie auf einmal diese Wirkung, das war noch nicht mal geplant. Ja. Also das Kriterium ist nach wie vor auch das, was passiert und nicht nur das, was beabsichtigt ist oder so, sondern man muss schon von der Wirkung nach wie vor sprechen. Aber ich finde, es ist wichtig, dass das nicht ganz abgeschnitten wird von dem Handeln.
So, ich soll hier absagen. Kommt aus dem Hinterhalt. Ja, wir können ja die Diskussion weiter fortsetzen in einem inoffizielleren Raum und würde mich auch freuen, wenn Sie hier noch ein bisschen bleiben und Sie wahrscheinlich auch. Ja, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Wir haben einen nächsten Termin anzukündigen und zwar war das der 12. März, glaube ich. 10.? 15. Entschuldigung, also der 15. März, das ist ein Sonntag ausnahmsweise und da kommt der Cartoonist Beck zu uns und wird mit uns über seine Arbeit im Rahmen der Buchmesse reden.
Naja, also das ist der Buchmessentermin, der immer auf dem Sonntag liegt und quasi die Buchmesse beendet oder das Festival Leipzig liest beendet. Und es ist immer jemand, der mal kein Wissenschaftler ist, ja, zur Buchmesse. Und diesmal eben ein Cartoonist. Ich bin mal sehr gespannt, wie wir das machen werden. Ja,
ja, und das Ganze findet auch nicht 20 Uhr, wie normalerweise so, statt, ja, sondern 17 Uhr. Dankeschön. Ja, schön, dass Sie da waren und kommen Sie gut nach Hause oder bleiben Sie bei uns.
Wir machen das immer so, dass wir dann sagen.